Stefan Porten mit einer neuen Podcast-Folge zum Thema 5 Digitalisierungsflops und was man daraus lernen kann. Ja, warum erzähle ich hier etwas vom Scheitern von Digitalisierungsprojekten? Was kann man aus dem Scheitern lernen? Wäre es nicht vielleicht besser, über Erfolgsthemen zu sprechen, bei denen man sagen kann, Mensch, ist das eine tolle Sache? Ich glaube, Scheitern kann eine ganz lehrreiche Sache sein und die Idee zu diesem Vorlesungsformat kam mir bei dem Format der sogenannten Fuck-Up-Nights. Das sind Veranstaltungen, bei denen sich in der Regel Unternehmer irgendwann vor einer Gruppe von Menschen setzen und denen einfach erzählen, warum bestimmte Dinge nicht funktioniert haben, warum sie einmal ihr Unternehmen fürchterlich in den Sand gesetzt haben und an der Stelle ja überhaupt nicht weiter wussten. Das ist nicht nur ein gewisses Unterhaltungsformat, weil man natürlich an dieser Stelle auch mitfiebert und denkt, mein Gott, warum ist es passiert, sondern ich glaube, und das ist der Effekt, warum ich meine, warum man aus dem Scheitern lernen kann, der ist der, dass man dieses Scheitern vor sich sieht. Man sieht das Scheitern von außen. Man hört denjenigen berichten von seinen Fehlern, die er gemacht hat und natürlich auch von seiner Reflexion zu diesen Fehlern. Das heißt, ich kriege die Außensicht. Und diese Außensicht kann ich am Ende dann auch auf das, was ich tue und tun möchte, übertragen und an der Stelle natürlich dann auch schlicht und einfach ja für mich eine eigene Erkenntnis haben, was an dieser Stelle dann möglicherweise besser laufen könnte. Deshalb meine ich, ist das Scheitern schon was, aus dem man eine ganze Menge lernen kann. Und jetzt will ich das aber an dieser Stelle nicht so ganz persönlich machen und Ihnen hier von irgendwelchen persönlichen Erlebnissen erzählen, sondern ich wollte Ihnen einmal 5 Scheiternfälle oder 5 Flops aus dem Bereich der Digitalisierung vorstellen. Digitalisierung ist ja so ein Bereich, der unglaublich gehypt ist. Also jeder meint ja irgendwie ein Thema zum Bereich Digitalisierung im Gesundheitswesen erschließen zu können. Man hat so ein bisschen manchmal den Eindruck, als würden sich Menschenmassen zum Klondike River aufmachen, um dort Gold zu waschen. Ich bin da so ein bisschen skeptischer, nicht weil ich gegenüber der Digitalisierung zurückhaltend wäre, sondern weil ich einfach sehe, dass viele dieser Projekte dann noch relativ früh oder manchmal eben auch relativ spät scheitern. Und das liegt eben an den besonderen Tücken des Gesundheitswesens. Und ja, kommen wir kurz zum Scheitern im Gesundheitswesen. Ich möchte mal 2 Kategorien abbilden. Das große Scheitern und das kleine Scheitern. Was ist das große Scheitern? Das große Scheitern hat für mich zum Beispiel einen wunderbaren Namen, den Namen der elektronischen Gesundheitskarte. Seit sage und schreibe 13 Jahren kommt sie, die elektronische Patientenkarte, die die wesentlichen Informationen speichert, quasi eine Chipkarte, die den Patienten an die Hand gegeben wird und mit deren Bedienung er seine medizinischen Daten quasi runterladen kann für den jeweiligen Behandler. Diesmal, so hat zumindest der Bundesgesundheitsminister Spahn gesagt, diesmal wäre es gekommen, wenn nicht Corona gekommen wäre. Also wir warten noch so ein bisschen, ob denn wirklich was draus wird. Aber hier kann man Scheitern nicht nur in einer gewissen Größe, sondern auch in seinen schönsten Erscheinungsformen erleben. Das Projekt ist nach meiner Einschätzung, wobei ich in dem Projekt nicht mittig jetzt beteiligt war, aber nach meiner Einschätzung, ist es einfach an seiner Größe, an seiner Komplexität gescheitert, an Verbänden und Organisationen, die Aufgaben verteilt haben, die Zuständigkeiten unklar definiert haben, an diversen Mitsprache- und sonstigen Rechten, die eingeräumt worden sind. Jedenfalls nach vielen, vielen Jahren und diversen Anläufen ist das Thema immer noch nicht so wirklich umsetzungsreif und das liegt sicherlich auch ein Stück weit am rechtlichen Rahmen. Der Datenschutz bereitet allen Akteuren riesige Probleme, weil wir eben so vielfältige Daten und Datensammlungen an dieser Stelle haben. Ich hatte zu Beginn gesagt, ich wollte von großem und kleinem Scheitern berichten. Das wäre jetzt ein Fall des großen Scheiterns, der so groß ist, dass er für uns jetzt nicht instruktiv ist, weil wir da uns in das Projekt nicht mehr reinversetzen können, weil es so groß ist. Und deshalb würde ich ganz gerne einige Fälle des kleinen Scheiterns berichten. Ja, was ist das nächste Projekt? Ich nenne es mal Krankenhaus vor Ort. Es gibt ein Krankenhaus und in dieser Krankenhausnotaufnahme, da sitzen sich die Patientinnen und Patienten, den Popo breit. Und irgendwann kommt man auf die Idee, weil viele der Patienten gar nicht wirklich ernste Notfälle sind, dass man einfach sagt, wir müssen mal ein Angebot machen. Viele müssen ja hier gar nicht herkommen. Vielleicht hilft es einfach, wenn wir eine Videostunde, Videosprechstunde anbieten. Dazu stellen wir einen unserer Ärzte ab, der dann je nach Fachrichtung auch noch jemand anderen hinzuziehen kann. Und dann bieten wir das einfach als Videosprechstunde an und kommen dann quasi als Krankenhaus dann einfach auch nochmal zu den Leuten, machen die Hürde niedriger, für die, die Behandlung brauchen, aber ein Stück weit sortieren wir damit auch die aus, die hier nicht persönlich herkommen müssen. Das spart Ressource. Auch ein Projekt, bei dem man denkt, na klar ist das sinnhaft, ne? Natürlich macht doch Sinn, warum soll nicht der Arzt dann nun auch mit den Patienten dann quasi draußen mal miteinander reden, warum sollen die alle ins Krankenhaus kommen? Schöner Start, schöne Pressemitteilungen. Und dann schlug die große Keule des Misslingens ein. Und diese Keule kam gleich in dreifacher Hinsicht. Zum Ersten, die Notaufnahmen in Krankenhäusern rechnen ja mit den kassenärztlichen Vereinigungen ab, ambulante Leistungen, die abgerechnet werden. Und ja, man hatte sich da Hoffnung gemacht, man meinte auch vorsondiert zu haben, aber die kassenärztlichen Vereinigungen sagte, nö, also dafür haben wir auf keinen Honorarrahmen. Es gibt ja einige Gebührenordnungspositionen für Notaufnahmen, aber die setzen schon voraus, dass man den Patienten sieht. So eine Art Fernbehandlung ist nicht vorgesehen. Es gibt zwar ein Aufsuchen des Patienten, aber das gibt es nur für den ambulanten Bereich, nicht für den stationären Bereich. Und das mit dem Video ist eigentlich auch kein Aufsuchen. Das zweite Schicksalsschwert, das vom Himmel fiel, waren die Vertragsärzte in der Umgebung, die gesagt haben, das Krankenhaus fährt uns im Prinzip in unserem umzäunten Gehege umher. Die werben uns Patienten ab auf diese Art und Weise. Das war auch eine Hoffnung des Krankenhauses. Man wollte quasi ein Patientennetzwerk an dieser Stelle errichten, um so ein bisschen auch die Patienten ans Haus zu binden. Und die Niedergelassenen haben gesagt, ihr macht da ambulante Behandlungen, das ist unser Thema. Es gab eine Wettbewerbsklage. Und im Rahmen dieser Wettbewerbsklage trugen dann die Vertragsärzte auch noch vor, dass das Krankenhaus gar keinen Versorgungsauftrag für derlei Dinge hatte, was auch stimmte, denn dann meldete sich auch noch die Krankenhausplanungsbehörde und sagte, Leute, Notfälle, Notfallbehandlungen, ambulante und stationäre Notfälle sind in der Hoheit der Länder, gehören zur Krankenhausplanung. Und der Bescheid zur Aufnahme in den Krankenhausplan, der deckt nur den Standort des Krankenhauses ab. Und wir glauben halt, wenn ihr virtuelle Behandlung außerhalb des Krankenhauses macht, dass das nicht vom Versorgungsauftrag abgedeckt ist. Und damit war jede Grundlage für eine Zahlung von Honoraren vom Tisch. Man hätte was machen können, man hätte dieses Projekt möglicherweise im Rahmen einer integrierten Versorgung irgendwie einbinden können. Schwieriges Thema, solche Dinge anzuschieben. Dazu braucht man dann auch natürlich eine Krankenkasse oder eine kassenärztliche Vereinigung. Es war ein schwieriger Prozess, jedenfalls an dem ist es letztendlich gescheitert. Obwohl die Idee gut war und obwohl es auch eine Reihe von Nachahmern gibt, die es noch versuchen, vielleicht an einer anderen Stelle auch schlauer geworden sind, ist das ein schöner Digitalisierungsflop gewesen, der ja dann auch noch die Gerichte beschäftigt hat, als es um Honorarforderungen ging, und eben auch um das Krankenhausplanungsrecht. Kommen wir zum dritten Fall. Hab eine gute Nachricht, die Fälle, die jetzt kommen, sind nicht ganz so lang. Aber das war ein Fall, wo ich auch so ein bisschen als Mitunternehmer mit an Bord war. Die Idee war nicht von mir, aber es ging darum, dass jemand ein Tool entwickelt hatte, mit dem man sich sofort ohne jede App und Installation auf jedes Handy schalten konnte. Natürlich mit Zustimmung des jeweiligen Nutzers. Und man konnte dann die Ortung vornehmen des Handys, wo ist derjenige, der telefoniert. Man konnte eine Bildverbindung herstellen, Tonverbindung und dann gab es auch noch eine Chatfunktion mit einer Übersetzungsfunktion. Und Zielgruppe für dieses Produkt sollten halt die Leitstellen sein, die Feuerwehr, die Polizei, also alle, die angerufen werden und denen man sagt, Hilfe, Hilfe, na, ich stehe hier irgendwie, ich brauche dringend Hilfe. Jetzt tauchte, ich habe den Aspekt überblickt, soweit es sich da um das Gesundheitswesen handelte. Jetzt tauchte allerdings relativ schnell ein Problem auf. Dieses Instant-Ortungstool war nicht ganz erfolglos, das gibt es auch noch, aber jedenfalls, was diesen Ortungsbereich angeht, ja, das war gut, das nahm man gerne. Allerdings war das kein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt auch eine andere Reihe von Ortungstools für Handys. Naja, ich sag mal, denken Sie mal ganz banal an WhatsApp, wo man sich dann seinen Aufenthaltsort dann auch entsprechend übermitteln kann. Nein, das Problem des Marktes war eben gerade, dass man da einen Notfall hatte und sich in diesen Notfall reinschalten konnte mit Handykamera und dann quasi mit dem Unfallopfer oder einer Begleitperson sprechen konnte. Das führte dazu, es gab so ein Video, ganz süß, ich habe das noch in Augen, so ein Werbevideo, da hatte man sich so vorgestellt, dass der Mensch aus der Leitstelle quasi jemand anleitet, der dann eine Herzdruckmassage durchführt und so ein Menschenleben rettet, was im Falle dieses Videos funktioniert hat. Das Problem ist nur, solche Anleitungen zur ersten Hilfe, das ist was Dinge durchaus möglich ist im Rahmen der Leitstellen, aber die dürfen natürlich nicht weitere Behandlungen durchführen. Wenn da jemand irgendwie etwas blässlich auf dem Handybild erscheint, dann darf natürlich der Leitstellendisponent nicht sagen, ach, machen Sie mal Folgendes, legen Sie sich mal auf den Rücken und atmen tief durch. Und man hat einfach die Angst, dass man durch ein solches Tool quasi in die Heilbehandlung mit einbezogen wird. Und der zweite Punkt, der war auch nicht ganz zu verkennen, wenn ich als Leitstellendisponent mich dann in den Unfallort schalten kann, dann kann ich natürlich viele Dinge sehen. Und ja, die Frage ist natürlich, der Notarzt reist, die reisen ja, der Rettungstransportwagen und das Notarzteinsatzfahrzeug, die fahren ja meist in einem getrennten System, sogenannten Rendezvous-System. Also wenn der Notarzt dann eintrifft, so war die Angst eines der Unternehmen, dem man sowas angeboten hatte, dann, wenn man am Ende, sagten die, in die Situation kommen, dass der Patient irgendwie einen Schaden davon getragen hat. Und dann wird es am Ende heißen, hätte der Notarzt zum Zeitpunkt des Eintreffens am Unfallort die Informationen zur Verfügung gehabt, die der Dezernent aufgrund der Videoübertragung vor sich sah, dann hätte der Patient mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerettet werden können. Die hatten ein Haftungsproblem, ein Haftungsthema, das mit dahinter drin war. Und es gab noch einen dritten Aspekt, der auch nicht bedacht worden war. Leitstellen haben eigenes Recht im Rahmen der Rettungsdienstgesetze, sollen natürlich ihre Einsätze dokumentieren und aufzeichnen. Und man hatte in diesem Tool schlicht und einfach keine Datenspeicherung vorgesehen. Das sind alles Punkte, die dann in der Summierung dazu gefügt haben, dass der Markt hier schlicht und einfach nicht, wie sagt man so, neudeutsch penetriert worden ist und damit ja dieses Projekt letztendlich eine Art Schattendasein führen musste. Ich will es Ihnen einfach mal ranbringen, weil man muss sich nahebringen, weil man muss sich wirklich recht tief in diese Themen reinhängen im Gesundheitswesen, um wirklich zu verstehen, wie tickt der Markt. Und abgesehen davon, dass man den Markt verstehen muss, muss man auch die Regulatorik des Marktes verstehen. Denn manchmal ist es halt auch so, dass es zwar gute Gründe gibt, ein Tool einzuführen, aber es eben aus verschiedenen anderen Gründen überhaupt nicht geht, weil kein Honorarrahmen da ist, weil die entsprechenden Fachkräfte fehlen, weil bestimmte Qualifikationen nicht vorhanden sind. Und ja, ein Beispiel dafür, wie man da eigentlich ganz schön gescheitert ist. Und wenn ich von schönem Scheitern rede, zum Schluss mein absolutes Lieblingsscheitern. Der Fall ist wirklich so richtig schön bescheuert. Aber es sind alles Fälle aus dem Leben. Ob es hier wirklich um eine Digitalisierung geht, darüber müsste man mal nachdenken, ob es, ja, wie weit dieser Begriff geht. Aber ja, es ging schon darum, dass man die virtuellen Welten dazu nutzen wollte, ein Krankenhaus zu betreiben, ein virtuelles Krankenhaus zu betreiben. Das Ganze spielte im Beauty-Bereich, im Schönheitsklinik-Bereich. Die sind in Deutschland immer noch relativ klein. Ne? Die meisten Ärzte sind in kleinen Praxen, manchmal schließen die sich zusammen. Dann haben die auch eine kleine Klinik mit 4 oder 5 Betten. Oder manchmal auch eine kleine Abteilung in einem Krankenhaus, wo man dann irgendwie so noch einen Privatklinikflügel hat, in dem dann auch schon mal der Schönheitsdoktor dann auch mal operiert. Viele Sachen laufen auch in ambulanten Operationszentren, also gar nicht im Krankenhaus. Jedenfalls hatten wir hier zwei junge, findige Leute mit einer hohen IT-Affinität und die dachten halt an der Stelle, wir, ja, wollen mal unser Glück versuchen. Wir wollen ein virtuelles Krankenhaus gründen. Und das sah so aus, dass man eine virtuelle Entität schuf, die sich eben Klinikkette nannte. Diese Klinikkette, die sah riesig aus und sie hatte 12 Standorte. Das waren ja, ambulante Zentren, wie es in der Werbung hieß, aber es waren gar keine ambulanten Zentren. Es waren letztendlich angemietete Räumlichkeiten, die eine gewisse medizinische Grundausstattung aufwiesen. Und ja, es war so, dass Patienten für die Schönheits-OPs angeworben wurden über soziale Medien, im Internet, über eine relativ große Plattform. Die wurden dann in eine dieser 12 Standorte eingeladen und dort fand sich dann auch ein Arzt, der mit denen natürlich das Thema beredete, der auch eine erste Untersuchung durchführte. Und ja, dann eben sagte, wollen Sie es oder wollen Sie es nicht? Und dann ja, passierte das Besondere, das Reizvolle, wenn der Patient dann sagte, ich will das, dann schloss man mit dem einen Vertrag und ja, dann organisierte man die gesamte Infrastruktur. Es gab gar kein Krankenhaus, deshalb virtuelles Krankenhaus. Das Ganze war letztendlich nur eine Art Logistikplattform. Wenn der Patient sagte, ich möchte das, dann hatte man so eine Reihe von Ärzten, Operateuren, die man in so eine Art Pool verpflichtet hatte. Man hatte Räumlichkeiten angemietet, OP-Kapazitäten in Regelkrankenhäusern, Regelversorgern, die frei war, oder ja, ambulante Behandlungszentren. Und jeweils organisierte man dann für jeden Behandlungsfall den passenden, das passende Behandlungsressource. Und das ist natürlich ein überlegenes Geschäftsmodell. Sie haben gar keine Gestehungskosten. Sie haben die Nachfrage und dann reagieren Sie auf die Nachfrage, indem Sie entsprechende Infrastruktur zusammenkaufen. Ein Krankenhaus, wie wir es kennen, mit angestelltem Personal und Regelversorgung, kann da nicht mithalten, ne? Kann an der Stelle überhaupt nicht mit konkurrieren, weil es eben auch Zeiten ertragen muss, in denen es keine Auslastung gibt, weil es Räumlichkeiten mieten muss und so weiter und so fort. Das fiel hier an dieser Stelle alles weg. Also würde man sagen, das virtuelle Krankenhaus im Beauty-Bereich ist eine echte Rakete. Und dann, ja, kamen diese sehr reich gewordenen jungen Männer, die dann auch schon schnittige deutsche Sportwagen fuhren, irgendwann mal in ihre Büros und ein sehr unauffälliger, gräulicher Herr stand vor ihnen und stellte sich als Betriebsprüfer der deutschen Rentenversicherung vor und machte seine Routineprüfung. Was macht die deutsche Rentenversicherung? Die deutsche Rentenversicherung ist das Organ, ist die Behörde in Deutschland, die überwachen muss, ob denn auch alle Arbeitgeber ihre Sozialversicherungsbeiträge abführen. Und an der Stelle, ja, ahnen Sie vielleicht, in welche Richtung es geht. Man war natürlich stolz auf die tollen Ärzte, die man im Pool hatte. Die hatte man alle auf die Homepage gestellt. Die Behandlungsverträge schloss man mit dem Patienten ab. Und dann besorgte man quasi die Ärzte dazu. Bei denen hatte man so Terminkoordinierungstools. Die hatten sich teilweise auch verpflichtet, an bestimmten Tagen ihre Leistung zu erbringen. Das sind alles Kriterien, die bei der Frage, ist jemand selbstständig oder ist er abhängig beschäftigt, eine ziemliche Rolle spielen. Der Betriebsprüfer sagte jedenfalls irgendwann, die sind ja alle abhängig beschäftigt, daher ist sozialversicherungspflichtig. Und bei der Sozialversicherung ist es blöd, wenn diese Prüfung kommt und man muss nachzahlen, da muss man den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmerbetrag nachzahlen. Das sind dann sehr hohe Beträge. Auch wenn die Ärzte ihre Ärzteversorgung eingezahlt haben, ist das egal. Man muss dann trotzdem entrichten. Es liefen jedenfalls für die sehr gut verdienenden Ärzte, die ja für jeden Patienten quasi ein Honorar von der Klinik bezogen, es liefen 4,2 Millionen Euro an Nachforderungen auf. Und das war dann für die Privatklinikkette, obwohl sie schon gefühlt sehr groß war, dann doch auch zu viel, sodass an dieser Stelle im Mai 2020 hier die zunächst vorläufige Insolvenz eröffnet wurde und dann nach dem Insolvenzgeldzeitraum von 3 Monaten dann die Regelinsolvenz angelaufen ist. Im Moment ist noch nicht ganz klar, ob sich da ein Käufer findet oder nicht, aber ich würde das Ganze schon sehr unter einen Digitalisierungsflop packen, weil manchmal eben virtuelle Strukturen schlicht oder einfach nicht so wollen wie das bunte Leben da draußen. Und ja, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich komme so langsam zum Ende. Was soll uns das alles sagen? Was ist die Quintessenz aus diesem Scheitern? Ich glaube, das muss jeder ein Stück weit für sich entscheiden. Die Fälle sind durchaus unterschiedlich, kommen aber schon aus einer bestimmten Ecke. Aber ich glaube, eins kann man schon sagen, gerade bei Digitalisierungsprojekten prallen zwar Welten aufeinander. IT-Entwickler sind eine manchmal ziemlich eigene Truppe. die manchmal extrem viel Spaß am Tüfteln haben, die erst ihr neues Tool ausbauen wollen und dann irgendwie so im Kopf haben, dieses neue Tool, das zeigt man dann irgendwann dem Kunden, der mit Tränen in den Augen auf den Boden sinkt und sagt, das will ich haben, und dann fließen die Millionen. Also IT-Entwickler neigen so aus ihrer Persönlichkeit her schon manchmal dazu, nicht so richtig die Marktbetrachtung in den Vordergrund zu stellen. Und im Gesundheitswesen wird es dann noch dramatischer, weil so eine Marktbetrachtung, die ja immer so ein bisschen Risiko ist, wird es gekauft oder nicht, da noch schwieriger ist, weil die gesamte Regulatorik noch mit dazu kommt. Und das macht natürlich dann solche Projekte kaputt, weil es einfach nicht so richtig bedacht worden ist. Digitalisierung scheitert, weil diese Digitalisierungsprojekte nicht in die Regelversorgung gelangen. Regelversorgung bedeutet also in die normale Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten und auch der Privatkrankenversicherten. Ja, und diese Regelversorgung, die nennen Juristen, fürchterlicher Name, Sozialrecht. Dieses Sozialrecht tut sich ein bisschen schwer, Nachwuchs zu finden, weil Sozialrecht klingt wie kalte Füße, und welcher Jurastudent möchte schon Sozialrecht studieren? Ich bin Sozialrichter oder Sozialrechtler, das klingt nicht so sexy. Und diese Welt von Sozialrecht gleich Regelversorgung, die trifft nun auf die Welt von Digitalisierung. Und ich kann zumindest aus der Sicht des Sozialrechts sagen, da herrscht relativ wenig Verständnis für das, was bei den anderen passiert. Da gibt es ein breites Niemandsland des Nichtverstehens. Vieles ist schon passiert, vieles ist auf dem Weg. Der jetzige Bundesgesundheitsminister ist sehr engagiert. Wir haben einen Health Innovation Hub, der versuchen soll, genau zwischen diesen beiden Welten ein Stück weit zu vermitteln, der so daherkommt als ein lustiger Hub und auf der anderen Seite aber natürlich schon eine nachgelagerte Einrichtung des Bundesministeriums für Gesundheit ist. Aber dieses Niemandsland, das ist es, das ich mit Ihnen beschreiten möchte, und ich denke, wir sollten dort mal beginnen, eine Siedlung zu errichten zwischen Sozialrecht und Digitalisierung. Und das wäre meine Vision für unsere Zukunft und ja, für unsere weitere Zusammenarbeit. Und ich hoffe, es wird auch Ihre. Jedenfalls danke ich ganz herzlich für die Geduld und ja, freue mich auf alles Weitere.